Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen, Anekdoten, packende Geschichten auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sports Heroes. Wir auf meinsportradio.de stellen berühmte Sportler, erfolgreiche Sportler vor. Sportler, die sich unterscheiden vom Otto Normalfußballprofi. Und heute ist bei uns Marc Warnecke, Weltmeister im Schwimmen, aber vor allen Dingen auch Ernährungswissenschaftler und Arzt. Hallo, Herr Warnecke.
Hallo.
Herr Warnecke, das Erste, was ich natürlich von Ihnen wissen muss, Sie sind Weltmeister im Schwimmen geworden, Sie sind immer Brustschwimmer gewesen, auch gerne immer die kurzen Distanzen. Wie ist das bei Ihnen eigentlich, als Sie ein Kind waren, gewesen? Wie sind Sie eigentlich Schwimmer geworden?
Ja, wie bin ich eigentlich Schwimmer geworden? Ich bin 1977 oder 76, weiß ich nicht mehr genau, auf meinen Ellbogen gefallen, abends beim Spielen mit meinem Bruder. Das war dann eine sehr komplizierte Fraktur. Ich habe insgesamt an Liegezeit ein halbes Jahr im Krankenhaus verbracht und der Arm sollte erst steif bleiben, der linke. Und dann hat mir der Arzt dazu geraten, dass ich, mir konnte man noch gar nichts raten mit 6 Jahren. Also hat meinen Eltern gesagt, Schwimmen wäre doch eine schöne Sache für den jungen Mann. Vielleicht kriegen wir mehr Bewegung in den Arm. Und so habe ich angefangen zu schwimmen.
Und wann war Ihnen dann klar, dass das auch, sagen wir mal, nicht nur eine sportliche Reha-Maßnahme war, sondern dass Sie das auch mit sehr viel Spaß und vielleicht auch mit sehr viel Talent betreiben können?
Das kam sogar relativ früh, aber das war noch ungerichtet. Also ich hatte früh das Gefühl, dass ich mich in dem Element sehr wohl fühle. Und das Komische ist, ich habe sehr früh in meinem Kopf was stattgefunden, was mir gesagt hat, dass ich mal Erfolg haben könnte damit. Wie auch immer das definiert werden sollte, weil da hatte ich noch keine Vorstellung von. Und als ich dann in der Grundschule von meinem Sportlehrer eine 5 bekommen habe im Brustschwimmen, da war mir klar, ich werde Brustschwimmer.
Das müssen Sie mir jetzt aber mal erklären. Was hat der Sportlehrer nicht gesehen? Der hat doch dann, muss er auf beiden Augen blind gewesen sein.
Aus heutiger Sicht definitiv, aber ist das für ihn schwer zu rechtfertigen, aber es war halt so, dass ich recht früh ein sehr gutes Gefühl im Wasser hatte und dann anfing, also ganz früher noch, ist ja echt jetzt lange her, ist man noch ganz steifbrust geschwommen, also ganz gerade mit dem geraden Körper und dieses Ondulieren, also dieses Bewegen im Wasser, fing ja erst an und ich hatte das schon sehr früh gespürt, dass ich also mit so einer Bewegung wie so ein, ich sag mal jetzt so für einen Laien, wie so ein Delfin, schneller durchs Wasser gleiten kann, als wenn ich so steif bleibe wie allgemein üblich. Und das habe ich dann einfach gemacht. So bin ich halt als Typ, ich probiere es dann halt immer aus. Und das war schon in ganz jungen Jahren so. Und das war natürlich nicht so, wie der Sportlehrer das gelernt hatte.
Ah, ich verstehe. Das heißt, Sie haben sich also quasi auch schon als Kind im Grundschulalter über die eigentliche Prävention oder die eigentliche Konvention, die es im Schwimmsport gab, hinweggesetzt. Aber ich meine, ist ja okay, wenn man dann schneller ist, Sie müssen doch dann den anderen Kindern komplett weggeschwommen sein eigentlich, oder?
Ja, es ging. Also ich hatte dann am Anfang, also hatte ich immer noch einen schnelleren im Verein, der war eigentlich gleich schnell, also kann man so nicht sagen. Also aber das war der Fokus lag bei mir ganz am Anfang noch darauf, dass ich einen Spaß daran hatte, tatsächlich die Technik zu schwimmen und zu erlernen. Das Brustschwimmen ist ja recht kompliziert. Und das war wirklich Spaß für mich und dann irgendwann rückte mehr in den Fokus, dass ich auch gewinnen möchte und da musste ich mich dann erst ein bisschen hochkämpfen, weil dann tatsächlich im Verein jemand da auch noch schneller war und in Bezirksebene oder wie immer man da dann die Wettkämpfe noch gestaltet. Aber mir war irgendwie immer klar, irgendwann kriege ich das.
Und wann kam bei Ihnen der Übergang, dass Sie wirklich festgelegt haben, das ist jetzt Leistungssport und das Training wird intensiviert? Macht man das dann erst im Juniorenalter oder haben Sie das auch als Kind schon so durchgezogen?
Wir sind umgezogen von Bochum nach Witten 1980 oder 81 und da konnte ich in meinem alten Verein nicht mehr bleiben. Dann musste ich nach Witten in den Verein gehen und habe da gemerkt, das wird meinem Anspruch nicht gerecht und bin glücklicherweise dann von der SG Bochum-Wattenscheid, das waren also ein Verein, wo mehrere Olympiateilnehmer schon trainiert hatten, dann in Anführungsstrichen entdeckt und ich durfte dann da trainieren. Und da, wenn man das so im Nachhinein sich so überlegt, auch was man emotional gefühlt hat, war das so der Punkt, wo mir klar war, da will ich hin, weil ich will Leistungssport machen. Also so zwischen 10 und 11.
Zwischen 10 und 11 Jahren war Ihnen klar, dass Sie richtiger Leistungssportschwimmer werden. Was waren dann die ersten großen Erfolge, die Sie einschwimmen konnten?
Mit 13 war ich erstes Mal deutscher Jahrgangsmeister. Das war 1983. 1906, also das war ich dann immer durch quasi. Dann 1986 war ich bei den Jugend-Europameisterschaften Dritter über 200 Meter Brust und eine Hundertstel hinter am ersten über 100 Meter Brust, habe mich allerdings im Vorlauf rausgebadet, war somit dann nur Neunter, weil ich im B-Finale gestartet bin. Also da hätte ich eigentlich gewinnen können, aber habe ich durch Spielerei im Vorlauf mir verscherzt, aber das gehört mit zu meiner Tugend, dass ich gerne taktiere.
Ja gut, da muss man natürlich auch sagen, als junger Sportler ist da vielleicht auch noch so ein bisschen ein bisschen Puffer, dass man noch ein bisschen was lernen muss. Das ist vielleicht auch dann ja, gar nicht mal so schlecht. Herr Warnecke, Sie kennen sich ja bestimmt auch ein bisschen mit den aktuellen Schwimmsportlern aus. Würden Sie sagen, dass die Ausbildung, die Sie in Ihrer Kindheit genossen haben, als Leistungssportschwimmer und dann vor allen Dingen auch als Spitzenathlet, dass sich das großartig unterscheidet von den heutigen Sportlern? Oder würden Sie vielleicht sogar sagen, Ihre Ausbildung war besser damals?
Ach ja, besser oder schlechter ist immer schwer zu sagen. Also ich würde, es gibt ganz klare Differenzen tatsächlich und die sind heute schneller, als wir früher waren. Das darf man nicht vergessen. Das muss man voranstellen. Ja. Sogar, weil wenn man jetzt da reinhaut, muss man ja immer sagen, wir sind aber schneller. Warum auch immer. früher waren wir definitiv härter. Also wir waren viel, viel, viel härter. Also hätte man ich war ja immer der Kleinste in den Trainingsgruppen, wo ich war damals, auch gerade bei der SG Bovat, aber hätte man da bei den, ich sag mal, Großen damals, hätte man da so Schweinehälften hingehangen, so à la Rocky, dann hätten die da auch vorgehauen. Also das war ein Hardcore-Training, so wie man sich das so richtig vorstellt, mit Blut und Schweiß.
Ja, das hört sich aber auf jeden Fall mal nach einem richtigen Männersport mal an. Sie sind dann 1996 in Atlanta Olympia-Dritter geworden. Ich möchte vor allen Dingen mal wissen, wenn Sie sagen, das Training ist richtig hardcore, wie muss man sich denn die Umfänge, die Trainingsdimensionen vorstellen? Sie als relativ junger Schwimmer, wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet, auf diese Olympischen Spiele? Und wie kam es überhaupt dazu, dass Sie sich dafür qualifiziert haben?
Ja, ist ein langer Weg. Also meine ersten Spiele habe ich 88 mitgemacht.
Ja.
Da habe ich dann als Jüngster im Team mit Martin Herrmann damals zusammen, haben wir uns das so angeguckt und dann habe ich die Siegerehrung angeschaut. Ich weiß gar nicht, wie viel da ich war, 12. oder 16. weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mir die Siegerehrung angeschaut und hat gedacht, boah, da möchte ich mal hin, aber es war so unerreichbar für mich. Und gut, dann war ich 92 mit dabei. Da hatte ich aber ein kleines emotionales, mentales Problem, auch gerade mit dem Verband und Bundestrainer, weil ich da die Ungerechtigkeit des Sports habe kennengelernt, nämlich bei den Olympischen Spielen 88, wo ich als schnellster Brustschwimmer nicht nominiert wurde für die Lagenstaffel. Und nach dem Vorlauf konnte ich gehen, obwohl ich eindeutig der Schnellste war. Und das habe ich bis heute quasi nicht, doch heute habe ich es verstanden, aber nennen wir es einfach Willkür. Aber früher hatte ich das nicht verstanden, weil für mich die sportlichen Werte ganz, ganz groß waren und da war ich sportlich so enttäuscht. Das hat mir tatsächlich ein paar Jahre meine Karriere gekostet.
Aber da muss ich jetzt nochmal kurz einhaken. Das heißt, dass Sie tatsächlich, obwohl Sie 1988 bei den Olympischen Spielen Top-Leistung gebracht haben, für die Staffel rausgewählt, wessen Entscheidung war denn das damals?
Ja, das war vom Bundestrainer und damals Manfred Tiesmann, der hat mir bis heute nicht gesagt, warum. Und es gibt da so im Hintergrund so ein paar Gerüchte, aber keiner will mir sagen, warum es dann wirklich so kam. Ich glaube, denen ist auch peinlich, weil eigentlich muss man ja Nachwuchssportler fördern. Mich hat man noch Vorlauf schwimmen lassen, dann rausgetan und dann den Mannschaftskollegen von Michael Groß eingesetzt, der aber eine halbe Sekunde langsamer war. Vielleicht sagt das ja auch schon alles.
aber eine halbe Sekunde ist im Schwimmsport auch tatsächlich auch fast sowas wie gefühlte 3 Jahre, oder nicht?
Jetzt habe ich die Frage nicht verstanden.
Nein, also wenn Sie sagen, dass Ihr Ersatzmann oder der dann für Sie das Finale geschwommen ist, eine halbe Sekunde langsamer ist, das sind doch Jahre Unterschied gefühlt.
Richtig, einmal das und vor allem, aber viel schlimmer ist das, wenn man jetzt einen jungen Sportler hat, der wirklich, und das kann ich so sagen, wie es war, total an die sportlichen Werte glaubt. Und das waren für mich, das war das einzige Gesetz, an das ich geglaubt habe, wenn man so möchte. Das waren die sportlichen Werte, Fair Play und sowas. Und wenn man dann so ausgenockt wird im Mittagsschlaf zwischen Vor- und Endlauf, in dem dann gesagt wird, nee, du schwimmst nicht, jetzt schwimmt der Langsamere, das ist ohne Erklärung, das ist eine Sache, die hat mich tatsächlich zerbrochen. Das habe ich aber ja später bemerkt. Das war aber ein Riesenknick in meiner Karriere.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, bis 92, bis zu den Olympischen Spielen, waren Sie dann in einem mentalen Loch drin. Wie hat sich das denn geäußert?
dass ich keinen Bock mehr hatte. Ich hatte diesen Ehrgeiz, den ich früher hatte. Ich habe mal Schwimmer bei mir aus dem alten Verein wieder getroffen, irgendwann vor, ich sag mal so 3 Jahren. Die haben gesagt, boah, du warst damals, das kam mir gar nicht so vor, du warst damals, als du dann nach Bochum kamst, so extrem ehrgeizig und so, wir haben ja richtig Meter gemacht und sowas. Ne? Also es war ein richtiger Umfang, der da gefahren wurde. Ich war so extrem ehrgeizig anscheinend und fokussiert. Und das war danach erstmal komplett weg. Das war so lange weg, bis ich mir 3 Wochen oder 4 Wochen vorm Physikum die Schulter gebrochen habe, also das Schlüsselbein gebrochen hatte, dann eine Platte reinbekommen habe und mir der Arzt sagte, mit der komplizierten Fraktur kannst du A, nie wieder schwimmen. Dann hatte ich B, das Physikum nicht, weil ich da nicht hingehen konnte, weil ich im Krankenhaus lag, und C, hat mich meine Freundin verlassen. Und als ich da so ganz unten war, da habe ich für mich den Entschluss gefasst, so höre ich nicht auf, da habe ich keinen Bock drauf. Ich tue jetzt alles in die Reha, um dann im Sport, den Sport so zu beenden, wie ich immer gefühlt hatte, wo ich hingehöre.
Da muss ich jetzt trotzdem noch mal kurz einhaken. In welcher Zeit war das? Man muss vielleicht unseren Hörern auch mal sagen, Physikum heißt, sie sind quasi dann in ihrer zweiten Karriere neben dem Schwimmsport zum Mediziner dann erstmal gescheitert sozusagen.
Nee, ich habe ja neben dem Sport im Fokus gehabt natürlich immer meine Ausbildung auch, was ja heute auch nicht mehr selbstverständlich ist, und habe dann halt normal studiert, und dann war ich halt vorm Physikum, habe das ja auch nach 92 ja quasi so ein bisschen in den Fokus gerückt, das ganze Thema mit Ausbildung, und hatte ja, wie gesagt, die Lust am Sport. Ja, ich habe den Sport gemacht, aber nur, weil ich konnte irgendwie, also das ist doof zu erklären, ne? Ich bin auch noch deutscher Meister geworden, aber es war für mein Talent ja kein Problem, so gesehen. Und habe aber nicht mehr diesen Fokus gehabt, den ich vorher hatte. Und erst nach dem Unfall, als dann alles durch den Unfall quasi verloren ging, sowohl mein Sport als auch alles andere privat und ja dann in der Ausbildung auch erstmal vorläufig natürlich, bin ich wirklich erst zu mir gekommen. Und das hat total lange gedauert, weil man halt, ich kenne ja viele Menschen, man läuft in so einem Hamsterrad und denkt nicht weiter nach, weil man steht morgens auf, arbeitet den Tag ab und geht wieder ins Bett und steht wieder morgens auf. Und so war das halt eine Zeit lang. Ne?
Ja, und Sie haben es dann quasi nach diesem schweren Rückschlag geschafft, sich wieder aufzurappeln. Und das Ziel war dann eindeutig Olympia, die Olympischen Spiele in Atlanta 1996. Hatten Sie auf dem Weg dahin sich irgendwelche Etappen gesetzt oder war für Sie wirklich nur klar, diese Olympischen Spiele, da möchte ich was reißen?
Ja, das war also das Comeback in Anführungsstrichen, also dass die meine 1994 hatte ich die Platte drin in der Schulter, und das heißt, die kam irgendwann Mitte, Ende 94 raus, und ich habe in der Zeit für mich alleine trainiert, weil du fällst ja dann auch aus dem ganzen, ich konnte nicht mehr schwimmen, weil ich konnte meinen Arm nicht strecken und man muss den Arm strecken zum Schwimmen, also konnte ich nicht mehr schwimmen. Habe dann sehr viel Krafttraining gemacht, habe dann erste Mal im Krafttraining das umgesetzt, was ich schon immer machen wollte, habe also mein Training überdacht, habe alles anders gemacht als zuvor, alles geändert, so wie ich das wollte, nur noch die Eigenverantwortung übernommen, gesagt, ich mache jetzt nur das, was ich will und lass mir nichts mehr sagen, und da war ich dann sehr fokussiert, und zwar nicht auf das Ziel Olympia primär, das war schon im Kopf, aber ich war darauf fokussiert, überhaupt, kann ich überhaupt wieder schwimmen, und wenn ja, wie hole ich das Maximale aus meinem Körper raus, und so habe ich dann quasi angefangen, und dann waren die Etappen, 1995 bin ich dann meinen ersten Weltrekord geschwommen zum Beispiel, das war eine große Überraschung und eine Riesenfreude, und dann 95 bin ich auch erst mal Weltmeister geworden, ich weiß gar nicht, ob kurz oder lang waren, und das waren dann die Etappen zu 96 hin, auch mit Europameisterschaften bin ich, ich glaube, Europameister 50, Vize-Europameister 100, und dann halt zu Olympia hin 96, wo der Dritte war. Das war dann schon alles ein sehr fokussiertes Ziel.
Ich muss trotzdem da jetzt nochmal nachfragen, weil es für den Laien mit Sicherheit sehr, sehr schwierig zu verstehen ist. Ich meine, Sie sind quasi körperlich durch diese Verletzung so weit zurückgeworfen, dass alle Ärzte sagen, Entschuldigung, aber das war's jetzt. Und wann ist Ihnen denn dann klar geworden, dass, als Sie ins Wasser gegangen sind, dass Sie nicht nur sehr schnell sind, sondern wirklich in der absoluten Weltspitze wieder zurück sind?
Ja, es waren ja viele Defizite vorhanden, gerade was so die Grundlagenausdauer angeht, ne, nach so einer langen Krankheit, weil das habe ich im Wasser nicht holen können, aber ich hatte auch ganz viele Vorteile mir erarbeitet, dass ich erste Mal und als Vorreiter der Schwimmer quasi über Maximalkraft gegangen bin. Weil meine Theorie war immer, kann ich über Maximalkraft die Ausdauer steigern, ja, das ist das eine. Das andere ist, ein Schwimmer braucht sehr viel Maximal- und Explosivkraft, weil der Schwimmzyklus sehr, sehr kurz ist und wir setzen ja schon volle Kraft rein. Und die meisten Schwimmer oder alle Schwimmer haben damals noch Ausdauer trainiert an Land auch, also sowohl im Wasser als auch an Land. Dann haben sie halt intensive Ausdauerserien gemacht, irgendwie eine Minute ziehen oder 40 Wiederholungen, und ich war dann der Erste, der anfing, Dreier-Sätze, Sechser-, Zwölfer-Sätze zu machen und da enorme Kraftvorteile hatte dann dadurch, weil ein Schwimmer war kein Kraftsportler in dem Sinne und ich war der erste Kraftsportler im Schwimmen, und das hat mir dann tatsächlich mit diesem Bewegungstalent, was ich hier habe, was ich ja schon aus der Grundschule beschrieben hatte, mit diesem Bewegungstalent dahin gebracht, dass ich 7 Jahre oder sowas die 50 Meter dominierte und immer mit mehr Vorsprung nur 50 Meter gewann als ja einige andere über 50 und 100 zusammen.
Was war denn nach dieser Olympiamedaille 1996 Ihr Gefühl? War Ihr Gefühl, dass das ein absolutes Glück ist, dass Sie es überhaupt wieder dahin geschafft haben? Oder haben Sie sich vielleicht sogar gedacht, da wäre mit ein bisschen mehr irgendwie Tagesform abhängig sogar vielleicht Gold drin gewesen?
Das war, also die Bronzemedaille war für mich Gold. Das muss man ganz klar sagen. Heute wie früher. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich bin gar nicht der Typ, der sich mit dem Platz zufrieden geben würde, wenn er denn, weil die Frage, die Sie gestellt haben, ja zu Recht ist ja so, warum fokussierst du nicht ein Stückchen weiter, ne? Aber es war tatsächlich, und ich kann das auch gar nicht beschreiben, das war für mich, das war mein Lebenswerk, mein Lebensziel, und das war genau damit erreicht, auf diesem Podest zu stehen, und das war mein Gold. Nach wie vor fühle ich mich heute wie ein Goldmedaillengewinner dabei. Und ist komisch, aber ist so. Und es war tatsächlich für mich ein ganz tiefer Sturz, ist jetzt ein bisschen negiert, aber trotzdem, ein ganz tiefer Sturz in ein schwarzes Loch. Unbedingt, direkt nach dem Anschlag. Ich bin rausgegangen aus dem Wasser und für mich hat sich so ein ganz schwarzes Loch aufgetan. Und das hat ganz lange gedauert. Ich war einfach, ich hatte kein Lebensziel mehr in dem Moment. Das war einfach alles erledigt für mich.
Genau um das schwarze Loch geht's gleich bei uns. Ihr hört meinsportradio.de mit den Sports Heroes und wir hören gleich, wie sich Marc Warnecke nach der Olympiamedaille 1996 dann erstmal so ein bisschen, ja, das schwarze Loch, ganz genau, wir haben es gerade gehört, aber dann vor allen Dingen wieder hochgearbeitet hat und 2005 als, ja, die Bild hat damals getitelt, Schwimmoper nochmal Weltmeister geworden ist. All das gibt's gleich hier auf meinsportradio.de.
Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de.
Ihr hört meinsportradio.de, Sports Heroes, eine neue Folge heute mit Schwimmweltmeister und Olympia-Bronzemedaillengewinner Marc Warnecke. Und Herr Warnecke, Sie haben gerade, wir haben es eben schon gehört, gesagt, nach dem Olympia-Erfolg, der Bronzemedaille 1996, sind Sie in ein schwarzes Loch reingefallen und quasi sofort mit Anschlag, weil Sie überhaupt keine Ziele mehr hatten. Das hat sich vor allem darin geäußert, dass Sie es dann 8 Jahre später bei Olympia sogar nicht mehr geschafft haben, sich für die Spiele zu qualifizieren. Wie hat sich denn dieses schwarze Loch sonst noch geäußert?
Ja, das ist natürlich eine weite Spange, die kann ich leider nicht mitgehen.
Na gut.
Aber es war tatsächlich so, dass nach 96 war das Thema Sport irgendwie so emotional gefühlt für mich irgendwie erledigt, weil ich tatsächlich da alles erreicht habe, was ich sportlich erreichen wollte. Und bis heute bin ich, was das angeht, ausgesprochen zufrieden, auch was meine Karriere angeht. Und alles da drauf, was dann noch kam, war irgendwie ein on top. Aber es war wirklich nur noch das Sahnehäubchen, was aber nicht unbedingt sein muss. Und ich hatte dann natürlich in der Phase auch noch studiert und da dann mein Schwerpunkt nach Olympia auch wieder mehr ins Studium gelagert, ne?
Sie haben gerade schon angesprochen, dieses Studium, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt wirklich Leistungssport betreibt und beim Schwimmen ist ja nun auch der Aufwand, den man betreiben muss, nicht wenig. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass Ihre Kollegin Birgit Fischer hier mal sagte, dass sie es mal probiert hat, ob man es schaffen kann, mit 1 Stunde Training am Tag bei Olympia erfolgreich zu sein, und siehe da, es hätte geklappt. Das geht aber im Schwimmen nicht, oder?
Nee, so leider nicht. Auch wenn man weniger, ich habe hinterher habe ich sogar weniger Meter gemacht, aber die haben mehr Zeit gebraucht, weil ich unheimlich intensiv gearbeitet habe. Ich bin, irgendwann hatte ich mal den Spleen nach dem Motto unkaputtbar, zu schauen, wie weit man den Körper belasten kann, was dann auch dazu geführt hat, dass ich 3-mal ohnmächtig wurde im Training, und das ist im Wasser äußerst unangenehm und mein Trainer fand das gar nicht mehr lustig. Aber man kann das wie so ein Rennpferd sich antrainieren, dass man umkippt. Also das heißt also, was ich damit sagen will, ist, auch wenn die Strecken kürzer werden im Training, heißt es nicht unbedingt, dass es lockerer wird. Ne? Nur weil man lang den Kopf ins Wasser steckt und lange da schwimmt, ist man nicht unbedingt besser trainiert. Und deswegen, gibt da halt verschiedene Definitionen. Aber der Zeitaufwand ist halt enorm und vor allen Dingen, je härter man trainiert, also ich schaffe es ja in einer Stunde Training, mich so abzuschießen, dass ich dann 5-6 Stunden keine Zahlen mehr lesen kann richtig oder mich irgendwo auf was anderes konzentrieren kann, das ist ja das Dumme. Das Regenerieren davon ist ja das Schwierige
dabei. Ja. Und wie kann man sich denn das vorstellen, wenn Sie jetzt sagen, das schwarze Loch nach Olympia hat nicht so lange gedauert und Sie haben dann mit Training trotzdem weitergemacht, einfach weil es wieder ging und als alles in Ordnung war. Sie haben es ja dann trotzdem 2004 nicht mehr geschafft, zu Olympia, also sich für die Spiele zu qualifizieren. Dann aber 2005 der Weltmeistertitel. Was ist denn zwischen diesen beiden?
Wir haben ja noch, nach 96 ist ja noch im Plan gewesen 2000 Olympische Spiele, wo ich auch dabei war. Da war tatsächlich dann, also ich habe so ein Jahr gebraucht, um mich neu zu fokussieren. Ich hatte damals auch noch einen ziemlich doofen Trainingsweg die ganze Zeit. Also ich habe in Bonn studiert, in Witten gewohnt und in Essen trainiert. Das heißt, ich bin 40 Kilometer morgens von Witten nach Essen gefahren, bin da geschwommen, dann von Essen irgendwie, ich weiß nicht, wie viel das ist, 80 Kilometer nach Bonn, da studiert, wieder 80 zurück, nochmal geschwommen, dann 40 nach Witten, Krafttraining gemacht und dann ins Bett. Also ich habe dann jeden Tag einmal vollgetankt und das kam noch dazu. Also war die Uni-Belastung war noch niemals das Härteste, die Fahrbelastung war viel härter. Das soll keiner glauben, aber ist so. Ja. Irgendwann hatte ich dann nach Bochum gewechselt, den Studienplatz. Und dann hatte ich mich fokussiert auf 2000, Sydney Olympische Spiele. Und da wollte ich natürlich als Olympia-Bronzemedaillengewinner, der dann noch sehr gut in Form war, hatte ich eigentlich anvisiert, die Medaille noch zu verbessern. Wir haben sehr gut trainiert. Ein halbes Jahr vorher habe ich pfeifische Düsenführer bekommen. Dann war das Thema soweit erledigt. Ich habe das dann im Wettkampf, war bis zum Wettkampf gar nicht mehr so gefühlt. Ich habe das verdrängt einfach. Ich habe immer so weit trainiert, wie es ging. Ja. Habe mich auch ganz gut gefühlt. Und am Wettkampftag selbst, ich habe das total verdrängt, dass ich Drüsenfieber hatte. Aber am Wettkampftag selbst bin ich dann geschwommen, langsamer als im Training. Und ich wusste nicht, woran es lag. Weil ich habe das total verdrängt, dass ich immer noch Drüsenfieber hatte. Als ich dann früher abgereist bin, weil ich mich so schlecht gefühlt habe, kam natürlich zu Hause raus, Drüsenfieber, Milz fast am Platzen. Und damit war da nichts zu holen. Das war natürlich dann sehr schade, ne? Aber so ist es halt.
Gibt es da keine Sportmediziner, die dann auch irgendwo mal sagen, zu den Athleten?
Doch, ich war in Kontrolle. Also ich war unter Kontrolle ja vorher auch und dann konnte ich unter der Trainingsbelastung, die ich hatte, ist das alles stabil geblieben. Das war alles okay. Das Problem war bei der Switch, vor allem diese mentale Belastung, als wir nach Olympia fuhren, also im Tapering, das heißt also in der direkten Vorbereitung zum Wettkampf und in dieser mentalen hohen Belastung ist es nochmal ausgebrochen.
Das heißt, das ist dann, pfeifisches Drüsenfieber schwächt ja den Organismus ungemein, weil was die Leistungsfähigkeit angeht, das kann man sich richtig vorstellen, wie ein Schlag in die Magengrube, da war dann bei Ihnen im Becken nichts mehr zu holen.
Da war nichts zu holen. Ich konnte machen, was ich wollte und ich wollte es ja gar nicht akzeptieren. Also ich habe das ja, weil ich so fokussiert war, habe ich das nicht akzeptieren können. Ich wusste gar nicht, woran es liegt, obwohl ich natürlich wusste, woran es liegt, aber als ich gefragt wurde, warum sind sie jetzt so schlecht im Vorlauf und ausgeschieden, habe ich glaube ich noch gesagt, ich habe mich verschluckt, also nach dem Motto, lass mich in Ruhe, weil ich wusste selbst nicht, ich wusste es nicht, ich konnte es nicht artikulieren, obwohl ich natürlich wusste, dass ich Drüsenfieber hatte, aber es war total verdrängt, weil das einfach, es zählt ja nicht, wenn du an den Start gehst, ob du krank bist oder nicht. Ich habe mal meiner Sportlerin, die ich betreue, gesagt, mir ist scheißegal, ob du Brechdurchfall hast oder sonst was, wenn du dich entscheidest zu schwimmen, dann mach es voll. Und wenn du so krank bist, dass es nicht geht, dann lass es sein. Aber sobald du gehst, ist egal, ob du geschlafen hast, ob du zitterig bist, ob du Angst hast, ganz im Gegenteil. Das musst du alles zu deinem Vorteil nutzen und kanalisieren, um dann zu gewinnen. Ne? Und aber wie gesagt, deswegen war ich dann da, habe angeschlagen, wusste gar nicht, worum es geht und dann zu Hause war es dann, besser dann etwas später wurde es mir dann klar, was es sein könnte und zu Hause war es klar. Und trainiert hatte ich ja unter sportmedizinischer Aufsicht und da war ja alles okay, aber es hat nochmal in dem Stress ausgebrochen.
Ja, man merkt aber schon, dass Sie gegen Ihren eigenen Körper nicht viel Schonung verfahren lassen. Also solange es geht, dann wird es auch gemacht. Dann lassen Sie uns doch mal weitergehen. Die 4 Jahre weiter, Olympische Spiele in Athen. Was ist denn da passiert, dass es dann nicht geklappt hat?
Ja gut, da war ich, habe ich in der Unfallchirurgie gearbeitet, ganz normal. Ja. Also ganz normal die Schichtdienste, die man dann hat. 85, 90 Stunden gekloppt die Woche und dabei noch trainiert. Und dann habe ich den Qualifikationswettkampf nicht voll gehen können, also nicht voll vorbereitet, weil ich nicht die Zeit dafür hatte. Und ich wollte nicht voll raustapern und wollte das so halb gar machen, um mich dann noch zu qualifizieren. Aber habe da noch ein paar Hundertstel oder sowas bin ich dann gescheitert und dann war ich damit raus.
Das ist total bitter und dann kann ich mir bei Ihnen, das können unsere Hörer auch jetzt aus dem Gespräch bis dato richtig vorstellen, wie dann in Ihnen selber die Flamme des Ehrgeizes wieder voll entfacht wird und Sie dann sagen, okay, jetzt nochmal richtig, oder?
Ja, erst wenn es ganz tief unten ist. Das war noch nicht tief genug.
Okay.
Mit so einem Verlust kann ich mich abfinden, weil das war ja alles erklärbar. Ich meine, wer sonst hat einen vollen Job in der Unfallchirurgie und qualifiziert sich noch für Olympia, das ist schon eine Ausnahme. Und das konnte ich mir so auch erklären und sagen, okay, dann hat er nicht geklappt, ist alles gut. Ich sehe hier, hier kämpft man mittlerweile um Menschenleben und nicht nur um sportliche Erfolge, was ja definitiv ein Riesenunterschied auch vom Fokus irgendwann für einen selbst wird.
Ja.
Und dann war das auch okay für mich. Ja. Und aber das Dumme ist halt, dass ich dann in der Arbeit voll aufgegangen bin, also wie das dann so ist, also bei mir, dann war ich darauf fokussiert, was aber dann hatte, ich gehöre zu den Stresspressern, ja, und dann habe ich halt nicht mehr trainiert, weil ich bin dann auch so der Typ, ich habe jetzt aufgehört, also mache ich nichts und habe dann mich dann noch mehr in die Arbeit gestürzt und in der Kantine die Dame, die meinte es immer gut mit mir, weil sie mich ja vorher noch mit der sportlichen Belastung auch kannte und jetzt hatte ich keine mehr und dann war das Gulasch, die 4 Portionen im Mittagessen und abends oder so und die Pizza und sowas, das war dann zu viel und dann habe ich irgendwann 121 Kilo gewogen und mir gedacht, so geht's nicht weiter, weil ich kam gar keine Treppe mehr hoch, ne? Und das hat dann bei mir den Switch gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache eine Diät und habe im Stellenwechsel quasi die Freizeit in Anführungsstrichen genutzt, um dann was für meinen Körper zu tun. Und daraus ist dann halt mit 10 Kilo runter waren, habe ich mich schon ganz gut gefühlt, aber bin ich nicht geschwommen. Da habe ich nur Fitnesstraining gemacht und Radfahren, also Radergometer und Krafttraining gemacht, weil mit Krafttraining kann man effektiver abnehmen als mit Ausdauertraining, wenn man es gut macht. Und habe das erst über die Schiene gemacht, da habe ich gemerkt, boah, ich bin ganz fit, dann habe ich noch 5 Kilo abgenommen, dann habe ich gesagt, komm, gehst du mal schwimmen, ist ja auch gut für den Körper und habe da gemerkt, also 15 Kilo leichter, bist ja schon gut dabei und dann habe ich im Endeffekt über 20 Kilo abgenommen, ich glaube 23 in der Spitze und war da so gut drauf, dass dann die Idee kam, zu sagen, weißt du was, ich trete, glaube ich, nochmal an. Und so ist das dann entstanden.
Und genau in dem Moment, wo Sie sich entschieden haben, Sie treten nochmal an, da müssen Sie doch dann quasi wieder an den Verband rantreten und sagen, hier, huhu, ich bin's. Wie sind Sie da wieder aufgenommen worden? Denn Sie waren ja mit 35 Jahren und Sie haben ja gerade schon gesagt, eigentlich zurückgetreten als vollberuflicher Arzt unterwegs, da glaubt man doch wahrscheinlich von Verbandseite auch, Sie wollen einen ein bisschen verschaukeln, oder nicht?
Ach, keine Ahnung, da habe ich mir nie so einen Kopf drum gemacht, weil das war, ja, ganz früher war ich immer zu jung und dann sind dann so Sachen passiert, wie ich dann über 88 berichtet habe, dass man dann in der Staffel als schnellzeitig nominiert wird. Hinterher war man dann irgendwann zu alt und hat dann trotzdem, ich habe dann ja auch immer anders trainiert, 96 habe ich anders trainiert, einzige Olympiamedaille gemacht, 2005 habe ich anders trainiert, einzige Medaille gemacht für die Männer, das wird ja nicht groß gefragt, von daher habe ich das mit dem Verband, ja, ist so eine eigenständige Institution, sage ich mal. Also ich bin eher erfolgsorientiert, sagen wir es so.
Sie sind nicht verbandsorientiert. Ich glaube, das haben wir jetzt schon durchhören können. Was den Schwimmverband angeht, da werden wir nachher übrigens auch nochmal drüber sprechen. Aber jetzt kommen wir natürlich erstmal zur Weltmeisterschaft 2005. Da haben Sie den Titel geholt, natürlich im Brustschwimmen. Da ganz einfach die Frage, als Sie angeschlagen haben und festgestellt haben, ja, es hat geklappt mit der Weltmeisterschaft. Was war das für ein Gefühl?
Ja, das war riesig, weil es ja nicht gut gelaufen ist. Das war ja, das ganze Jahr über war ich top in Form und ich bin ja schon sehr aufgeregt. Also ich bin einer der Sportler, die auch sehr aufgeregt immer sind und die ganze Saison war super, super gut und dann schwimme ich Vorlauf, habe mich noch so ganz gut gefühlt, konnte ich also nicht so einschätzen, wie die Form ist. Sag dann, okay, komm, im Zwischenlauf gibst du mal Vollgas, um schon mal so eine Benchmark zu setzen und mit Vollgas war ich auf einmal Fünfter. Ich so, ach du Scheiße. Und da sind wir in den Übertragungswagen gegangen von ARD und ZDF und haben dann Unterwasseraufnahmen uns angeguckt und geschaut, woran liegt. Dann habe ich mir festgestellt, dass ich voll verreiße und ich halt genau an diesem Tag mein großes Talent, das gute Wassergefühl, nicht hatte. Und dann musste ich halt taktisch alles umlegen und ich musste tatsächlich, hört es jetzt doof an, aber ich mach mal kurz, musste ich mich bemühen, lang und nicht Vollgas zu schwimmen, um dann die schnellste Geschwindigkeit quasi rauszukriegen. Ist ein bisschen kompliziert, erkläre ich jetzt gar nicht, aber es war halt, man musste umdenken. Also ich musste halt komplett umdenken und meine ganze Erfahrung reinbringen. Und deswegen war nach dem Anschlag, habe ich auch erst so ungläubig geguckt und war dann super, super, super erleichtert, als ich gesehen habe, ich habe doch gewonnen, weil ich kenne das Gefühl auch zu gut, dass man um eine Hundertstel oder zwei verliert. Ne? Das habe ich auch oft genug gehabt in meiner Karriere. Ne?
Ja, aber es hat trotzdem für Sie hingehauen. Das ist übrigens nach wie vor ein total schönes Bild. Das kann man sich auf YouTube noch angucken, wie Sie das erst gar nicht so richtig realisieren und dann wie die Freude rausbricht, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Sie haben dann irgendwann 2007 dann wirklich endgültig gesagt, jetzt ist Schluss mit Schwimmen. Ja. Allerdings war dann in der Presse zu lesen, 2013 wollen Sie nochmal angreifen, im hohen Alter von 43 Jahren.
Nee, also 2007 habe ich aufgehört bei den deutschen Meisterschaften zwischen Vor- und Endlauf. Da bin ich Vorlauf geschwommen, war Vorlauf schnellster, ja. Gehe zum Hotel und sag mir so, Mann, jetzt. Aber konzentriere mich gerade, okay, der und der ist da, jetzt muss ich mich konzentrieren, so und so, machst du den Start, so, das. Also habe mir so eine Taktik zurechtgelegt, habe dann aber gemerkt, dass da kein Feuer mehr brennt, dass es mir eigentlich egal ist. Und mit egal kannst du als Sprinter nichts reißen, also da macht das auch keinen Spaß mehr. Und dann habe ich tatsächlich zwischen Vor- und Endlauf auf dem Weg zum Hotel, also auf dem Weg zum Ausruhen, habe ich dann als Vorlaufschnellster meine Karriere beendet, habe gesagt, okay, das Feuer ist aus, ich höre auf.
Und Sie sind im Endlauf gar nicht mehr angetreten, oder was?
Nö, habe ich mir angeguckt, dann war gut, hatte ich schon ein Bierchen mit meinem Trainer drin.
Na denn.
war schon alles gut, war auch alles gut. Vor allem, ich rufe meinen Trainer an, sag Horst, kannst du mich bitte abmelden? Das war das Einzige, ich habe einfach gesagt, Horst, kannst du mich bitte abmelden? Sagt er, alles klar, fährst du direkt nach Hause oder wollen wir uns noch ein Bierchen nehmen? Habe ich gesagt, ja klar, ich warte auf dich. Ja, und dann ist er gekommen, an die Bar, haben wir ein Bierchen getrunken, das war's. Und keinen Ton darüber verloren. Ja, warum, was ist, willst du nicht noch? Nee, gar nichts. Wir haben ein Bierchen getrunken, haben gesagt, Mann, war eine schöne Zeit. Haben wir nochmal richtig Gas gegeben.
Das klingt aber nach einer guten Beziehung zu Ihrem Trainer.
Ja, das hat sich auch sehr stark und ja, sag mal, partnerschaftlich verwandelt. Also oder ist so gewachsen. Also mein Trainer war für mich die wichtigste Person, gerade was so Sachen angeht wie das Management drumherum. Und das ist für eine Person wie mich ganz, ganz schwierig. Und man muss mich ja auch als Sportler erstmal tolerieren und akzeptieren. Und dafür braucht man ganz, ganz viel. Ja, dafür braucht man auch gut Deutsch. Wie sagt der liebe Herr Kahn so schön, man braucht dafür Eier. Ne? Und man muss halt so einen Sportler wie mich, der dann auch selbst sagt, meinetwegen, die und die Serie will ich machen, also das muss man schon abkönnen. Ne? Da braucht man ganz viel Klasse für. Ne? Und da ist mein Trainer wirklich hervorragend. Ne? Das Umfeld für so einen speziellen Typen wie mich dann zu gestalten und mir zu helfen im richtigen Moment. Und das war wirklich, also da haben wir 2005 bis 2007 haben wir so perfekt gearbeitet, das war richtig genial.
Das kann man auf jeden Fall, also das hört man bei Ihnen richtig raus, die Begeisterung, aber trotzdem kann man in der Presse lesen, dass Sie 2013 nochmal so einen Comeback-Versuch irgendwie gestartet haben.
Genau, das war kein Comeback-Versuch, das hatte ich auch extra so gesagt. Ich habe mich bei der Presse gemeldet, habe gesagt, Jungs, ich will einfach mal nur gucken, was man aus einem alten Körper rausholen kann, aber ich weiß nicht, wo die Reise hingeht und bevor ihr euch erschreckt, dass irgendwo Marc Warnecke in den Meldergebnissen steht, sage ich es euch jetzt schon mal. Also es ist kein Comeback, ja. Es ist einfach ein Versuch, was man noch mit über 40 Jahren so leisten kann und das hatte ich dann halt angefangen.
Und was ist am Ende als Ergebnis dabei rausgekommen?
Ja, ist ganz lustig. Also ist sehr viel sogar bei rausgekommen. Also super, super viel richtig tolle Sachen, was Selbsterfahrung angeht und sowas. Echt tolle, tolle Sachen. Also insgesamt mit die ein ganz schöner Abschluss meiner Karriere, weil das ganze Bild rund macht. Ich meine, ich stand in, mein erster Wettkampf war ein internationaler Wettkampf in Eindhoven. Da gehe ich in den Stellraum. Die ganzen Kinder, in Anführungsstrichen, ich will es jetzt nicht böswillig, es soll nicht böse sein, also die ganzen Kinder, die da saßen, kannten mich ja so gar nicht. Vielleicht hat der ein oder andere mal was von mir gehört, aber das war es dann auch schon. Und ich bin früher in den Stellraum gegangen und dann war klar, ich gewinne das gleich hier. Und wenn dann einer eventuell sogar schneller war an dem Tag, habe ich ihm dort klar gemacht, dass es nicht der Fall sein wird. Ja. Und das war sinnlos, das Ganze. Also das heißt, ich hatte gar keine Taktik, weil ich auch selbst nicht wusste, wo ich stand. Das heißt, also jetzt komme ich dann als 41-Jähriger oder was das da war, komme ich dann da in den Stellraum, bin selbst unsicher, was ich nicht kannte von mir. Also ich bin unsicher und gleichzeitig führen die mich gleich vor und ich kann nichts machen und egal was ich tue, ich kann die auch nicht manipulieren, weil ich konnte nichts machen, gar keine Waffe und ich bin einfach so ein Opfer. Wie geil war das denn? Das war mal ein richtig schönes Gefühl für mich, das zu erfahren, weil das kannte ich gar nicht mehr so, also kannte ich nicht. Meine ganze Taktik war ja anders früher und das lief ja ganz anders. Man ist ja wo ich früher einfach gerade mit starrem Blick dann da reinging und das Thema für mich schon erledigt hatte, bin ich jetzt quasi nicht mit gesenktem Haupt, aber halt unsicher und so, ja, so ganz normal, so mit hängenden Schultern quasi. Ne? Ist ein ganz witziges Gefühl, also kann ich nur jedem empfehlen. Aber das war ganz lustig. Aber ja gut, und dann ist das weitergegangen, bin ich im Winter irgendwann deutsche Kurzbahnmeisterschaften damit geschwommen aus dem vollen Training. Das heißt, da war ich auch nicht vorbereitet oder so, bin dann aus dem vollen Training die Zeiten geschwommen, die ich früher auch aus dem vollen Training geschwommen bin, war dann Sechster im Vorlauf, was auch ganz gut war. Nur dann hatte ich nachmittags einen Termin beim BVB und dann konnte ich endlich auch nicht schwimmen. Und was nicht so schlimm ist, aber war okay. Und dann habe ich da aber für mich festgestellt, alles klar, das klappt mit 41, man kann es machen. Also so eins, nicht Platz 1 nicht unbedingt, aber so Platz 3 bei den deutschen Meisterschaften, 50 Brust, ist tatsächlich machbar, definitiv. Vielleicht, wenn einer Pech hat, vielleicht noch einen Platz besser, mal gucken, greifst das mal an, aber dann habe ich mich im Krafttraining verletzt und das hat mich doch ziemlich nach hinten geworfen, weil da konnte der alte Körper die Gewichte, ja, da habe ich mich ein bisschen, der war einfach Pech, habe ich mich einfach verletzt und das hat sehr lange gedauert an der Schulter und dann war ich dann damit raus und habe das dann damit auslaufen lassen, ne? Weil ich habe da keinen krankhaften Ehrgeiz, irgendwas zu gewinnen.
Damit haben Sie dann quasi einen Haken an Ihre sportliche Karriere gemacht, aber auf jeden Fall hört sich das ja sehr entspannt an, so ein Comeback-Versuch in dem Alter nochmal, beziehungsweise ist es ja kein offizieller Comeback-Versuch.
Es war ja wirklich nur, was kann der Körper leisten.
Genau.
Also das war wirklich, ich hatte nie den Fokus, irgendein Ziel zu erreichen, sondern hatte nur die Idee, was kann ich mit 40 Jahren noch machen, mit über 40, und es geht schon, aber es ist alles halt sehr knapp. Also es gibt dann ganz viele Parameter im Körper, die man beachten muss, was man verändern muss. Man kann also nicht das vorher kopieren.
Bevor wir jetzt gleich zu Ihren eigenen Produktentwicklungen kommen, die ja auch mit dem Sport ganz, ganz extrem viel zu tun haben, habe ich mal noch zwei schwimmspezifische Fragen. Die erste Frage, die ist vielleicht für den Laien sehr interessant, für den Profi, der mag jetzt da mal weghören. Was ist für den Athleten eigentlich der große Unterschied zwischen Kurzbahn und der normalen Wettkampfbahn?
Ja, was heißt, die sind ja beides normale Wettkampfbahnen. Die Kurzbahn ist halt 25 Meter lang und die Langbahn ist 50 Meter lang. Und die Langbahn ist anerkannter in Anführungsstrichen so ein bisschen, ist so die Königsdisziplin. Warum? Weil da Olympia stattfindet. Ja. Olympische Spiele finden auf der Langbahn statt und deswegen ist das die offizielle richtige Wettkampfbahn. Und die Kurzbahn gibt aber trotzdem immer mehr Leute, die auch super gerne Kurzbahn schwimmen. Also die Kurzbahn-Wettkämpfe haben an Bedeutung gewonnen, was natürlich sehr spannend. Ich kann zum Beispiel auf der Kurzbahn 100 Meter fast voll durchschwimmen. Also es geht im Komplett-Sprint und da auf der Langbahn geht das teilweise nicht. Also da kackt man dann mehr ab. Und die Kurzbahn, da ist man halt schneller durch die Wänden. Ne? Und,
genau, das mit den Wänden ist nämlich die Frage, weil Sie sind ja, wenn ich mir jetzt mal hier Ihre Kurzbahn-Titel angucke, Ihre Europameistertitel, das ist ja eine Sammlung von Goldmedaillen, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also für Sie als Sportler ist Kurzbahn dann auch wirklich was gewesen, was Ihnen richtig lag?
Ja, aus dem Grund, weil ich ja so ein, einer meiner Charakterstärken oder Schwächen, wie man es nimmt, ist, dass ich ein Perfektionist bin. Und ich übe dann Wenden bis zur Vergasung, bis ich der Schnellste bin, bis ich die schnellste Wende habe, die es gibt. Und deswegen lässt sich das erklären, dass ich Kurzbahn auch so gut war, weil ich einfach dann Wenden und sowas einfach so gut beherrscht habe, dass man da natürlich ja dann noch ein bisschen was rausholen konnte.
Ja, das ist natürlich klar. Die Erklärung leuchtet irgendwo ein. Die schwerste Frage, die ich an Athleten immer noch stellen kann, möchte ich jetzt gerne stellen. Herr Warnecke, Sie sind Olympiadritter in Atlanta geworden, Sie sind Weltmeister 2005 in Montreal geworden. Ich habe es gerade schon angekündigt, ganz, ganz viele Europameisterschaften auf der Lang- und Kurzbahn geholt. Aber welcher Sieg, welcher Titel war der schönste für Sie?
Da habe ich zwei. Ich fang mal chronologisch an. Der erste war 1995 ein Weltcupsieg, wo ich aber meinen ersten Weltrekord geschwommen bin. Und der zweite ist 96 Olympische Spiele, Punkt.
Na, das ist doch mal eine schöne Antwort. Herr Warnecke, das hätte ich nicht gedacht, dass Sie sich das so einfach machen. Bei uns geht's gleich weiter. Wir sprechen über Ihre Diäten und über Ihre Nahrungsergänzungsmittel, die Sie anbieten. Und wir wollen mal ein bisschen erfahren, was es eigentlich damit alles so auf sich hat. Sie haben ja schon mal ein bisschen angekündigt, dass Sie das quasi aus eigenem sportlichen Antrieb alles entwickelt haben. Was da genau dahinter steckt, das gibt's gleich bei uns, bei den Sports Heroes auf meinsportradio.de.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen.
Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Willkommen zurück, ihr hört meinsportradio.de mit den Sportheroes. Heute bei uns zu Gast Marc Warnecke, Weltmeister im Brustschwimmen und auch Olympiadritter im Schwimmen geworden. Herr Warnecke, Sie sind aber eben nicht nur Schwimmer, Sie sind gleichzeitig eben vor allen Dingen auch noch Arzt und Ernährungswissenschaftler. Wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, dass Sie ihre ganze berufliche Ausbildung auch noch neben dem Leistungssport forciert haben. Die Frage Nummer eins ist natürlich, seit wann sind Sie eigentlich Arzt? Sie haben auch gesagt, in der Unfallchirurgie haben Sie gearbeitet. Also das heißt, was ist Ihre Spezialisierung als Arzt?
Ja gut, ich glaube, jetzt weiß ich gar nicht mein Datum, ich glaube 2001 bin ich fertig geworden mit dem Studium, habe dann in der Unfallchirurgie Orthopädie angefangen und mittlerweile mache ich halt Ernährungsmedizin. Aber da bin ich wie die Jungfrau zum Kinde hingekommen. Das hängt dann eng damit zusammen, was ich halt heute mit meiner Firma mache und mit diesen Produkten, die ich entwickle.
Ja, und die Produkte, die Sie entwickeln, das muss man erstmal ganz klar trennen. Sie entwickeln Diäten auf der einen Seite und Nahrungsergänzungen auf der anderen Seite. Jetzt müssen Sie aber uns mal ganz kurz erklären, was die Auswirkungen jeweils sind. Also klar, Diäten, man nimmt ab, aber was bewirken vor allem Ihre Nahrungsergänzungsmittel?
Ja, ich glaube, ich musste anders anfangen. Also wie ist das überhaupt dazu gekommen? Also ich hatte nicht die Idee, eine Firma zu gründen oder so Sachen zu machen. Also auf die Idee kam ich gar nicht. Ich hatte nur das Problem, dass ich halt sehr viel 2004 auf 2005 sehr viel abnehmen musste, weil ich ja so mit über 120 Kilo etwas schwammig wurde und wusste ich aus dem Sport, weil ich seit 95 sehr eng experimentiert hatte mit Aminosäuren, wusste ich um die Wirkung der Aminosäuren und habe dann quasi für mich persönlich, für keinen anderen, eine Diät entwickelt mit Aminosäurehilfe, also mit Unterstützung von Aminosäuren, dass also der Muskelabbau gebremst ist, dass man leistungsfähiger bleibt während des Hungerns. Ja, Diät ist ja immer Hungern, Verzicht auf Kalorien. Und das hat dann halt so weit geführt, dass ich dann quasi bei den deutschen Meisterschaften bei meinem Comeback 2005 mit meinem selbstgemischten Pulver da stand und das ins Wasserglas eingerührt habe und die Medienvertreter kamen und mich fragten, was ist das? Und ich sage Aminosäuren. Ja, wer macht das? Ja, ich. Ja, wo? In der Küche. Ja, welche Firma? Ja, ich. Ja, wie, wo? Ja, in der Küche. Ja, woher? Ja. Und können wir das filmen? Und dann gibt's ja zwei Sachen. Zu sagen, nein, alles heimlich oder B, nö, ich habe ja nichts zu verheimlichen. Ist ja auch kein Doping, nichts, ist ja alles legitim. Können da filmen. Und daraus ist das quasi entstanden und daraus kam dann eine Nachfrage tatsächlich von den Zuschauern und Sportlern und aber auch Nicht-Sportlern, dass die dieses Pulver haben wollen und dann hatte ich dann das für die quasi, ich fasse es mal kurz, produziert oder habe dann gesagt, okay, ihr könnt es haben. Habe dann, ich mache das für euch, produziert, bin davon überrannt worden quasi und die ersten Antworten waren dann, Herr Warnecke, wir wollen aber nicht, hier steht drauf vor und nach dem Sport, wir wollen aber keinen Sport, wir wollen Ihre Diät, Sie haben da so viel abgenommen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann erkläre ich euch, wie ich das gemacht habe. Und dann habe ich quasi mein Diätbuch geschrieben, wo dann drin steht, wie man damit quasi abnehmen kann. Dann hatte ich das erste Diätprodukt sozusagen dann entwickelt, was es dann in den Apotheken unter anderem Formula gab. Also und ein bisschen komplizierter. Das ging der Nachfrage nach und nicht der Idee.
Das, ja, es ist ja ganz klar. Ich meine, Sie sind natürlich das perfekte lebende Beispiel dafür. Sie haben es ja gerade gesagt, 23 Kilo in der Spitze abgenommen. Das ist natürlich ganz ordentlich und dabei aber trotzdem im Leistungssport weiter dabei geblieben. Ihre Produkte, die Sie jetzt vertreiben, also sowohl Ihre Nahrungsergänzungsmittel auf Aminosäurebasis als auch Ihre Diäten. Ist es jetzt nur was für Leistungssportler oder ist es auch was für Leute, sagen wir mal, die im Breitensport unterwegs sind? Für wen ist denn das anbindbar?
Nein, wir sind ja auch Partner von der größten Fitnesskette der Welt, also in Deutschland weit auch eine große, wie zum Beispiel Fitness First und haben auch mehrere Fitnessstudios, die wir beliefern. Das heißt also, dort sind ja nicht die Leistungssportler zu finden. Und wir sind in der Strategie natürlich auch gewachsen. Also wir kommen aus dem Leistungssport und Profisport und machen da auch sehr viel. Wir beliefern die meisten Fußballvereine und was weiß ich. Also das heißt also, oder Ruderachter als Beispiel, als Olympiasieger und so und beraten die. Also da sind wir im Leistungssport verankert, aber machen sehr, sehr viel für den breiten Sport. Und es sind ja, man muss ja unterscheiden zwischen Produkten, die eine Leistung steigern sollen oder aber auch bei Zielen unterstützen sollen, wie zum Beispiel Figurwunsch. Ich gehe ins Fitnessstudio, will abnehmen. Das Beste, was man da machen kann, ist tatsächlich, wenn man dann keine zuckerhaltigen Getränke während des Trainings trinkt, ja, und da relativ nüchtern auch hingeht und dann meinetwegen nachher einen Eiweißshake mit wenig Zuckeranteil nimmt, dann geht man nämlich satt nach Hause, verbrennt weiter Kalorien und das unterstützt dann diesen Figurwunschgedanken. Und da sind wir weg vom Leistungssport, ne?
Also sie sind ganz explizit eben nicht nur für Leistungssport, trotzdem benutzen ja sehr viele Leistungssportler ihre Produkte auch. Sie haben es ja gerade schon mal angekündigt, bisschen anklingen lassen. Der Ruderachter ist da wahrscheinlich so ein bisschen das Flaggschiff, wenn man das mal so sagen darf. Sie haben auch einige Fußballvereine mit in ihrem Portfolio mit drin.
Ja, einige gut.
Einige viele? Was heißt einige?
Einige viele. Also wenn mir fällt nur gerade ein, die offiziellen, die wir offiziell nennen dürfen. Borussia Dortmund, Mönchengladbach, Frankfurt, Kaiserslautern, Hertha BSC und jetzt vergesse ich noch ein paar. Aber Brose Basket, ich weiß nicht, also Vereine, die im Leistungssport doch sehr etabliert sind.
Ja, das kann man, glaube ich, mal so stehen lassen. Trotzdem habe ich natürlich noch eine Frage, ein paar Fragen zu ihren zu ihren Produkten. Vor allen Dingen, weil es ja immer mal wieder die leidige Doping-Situation gibt. Ich denke vor allem zurück an den Fall Efi Sachenbacher, der jetzt gerade im letzten Winter passiert ist, die ja quasi mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln dann auf der Dopingliste stehende Stoffe aufgenommen hat. Da muss ich jetzt natürlich, da sind Sie jetzt quasi auf der anderen Seite, Sie entwickeln ja selber solche Produkte und Sie müssen ja selber auch irgendwie Sorge dafür tragen, dass das mit den Dopinglisten irgendwo in Einklang steht. Wie können Sie das denn garantieren?
Ja, das ist keine Kunst, ehrlich gesagt. Also, weil es kommt ja immer darauf an, ja, wie soll ich sagen, also es kommt ja immer darauf an, wo man abfüllt, was man herstellt und was man überhaupt will.
Ja.
Und das Problem ist ja häufig, dass wenn man ominöse Sachen, also ich, oder anders gesagt, wenn ich in Berlin habe ich gesehen, einen Döner für 1,50.
Ja.
Was erwarte ich da? So, das ist das eine. Und das ist bei diesen Produkten genau das Gleiche. Und bei das ist an der Fleischtheke ebenso. Wenn ich da 100 Gramm Fleischwurst für 69 Cent finde, dann weiß ich, das kann keine Qualität sein, weil es dann günstiger als Hundefutter. Ja? Und das ist bei so Produkten auch. Das ist immer das Erste. Also, dass man Qualität hat, nur mal ihren Preis. Das ist das eine. Dann, so wie wir herstellen, wir haben ja alle Siegel und wir wissen ja, wo wir was herstellen und wir stellen ja auch selbst her und das heißt also, wir wissen, was wir reintun. Wenn man weiß, was man reintut, kommt es auch nicht zu ungewollten Verunreinigungen. Das ist einmal das Erste. Das Nächste ist, wenn Leute dann Produkte nehmen, die nicht getestet werden dahingehend oder die auch irgendwelche ominösen Wirkungen haben sollen oder irgendwann mit Anabol schon da draufsteht, dann ist das natürlich schon ein Risiko. Ja? Und dann ist man da auch ein bisschen selbst schuld, weil man kann nicht sagen, ich habe, ich weiß gar nicht bei der EFI, ob das auf dem Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel drauf stand. Ja, wenn da zum Beispiel drauf stand, das was drin ist, dann ist es ja, kann man nicht sagen, dass es verunreinigt ist. Ja, das wäre dann, da muss man dann schon lesen. Und andererseits ist da ja wohl im Hintergrund so ein Guru gewesen, was ja auch immer so ein Thema ist, weil die wollen sich ja auch irgendwie an den Athleten binden durch irgendwelche Tricks und Kniffe und was weiß ich. Und da muss man einfach die Finger von lassen. Ich sag mal, seriöse Anbieter haben ein Problem der Verunreinigung definitiv nicht.
Genau, das ist nämlich die große Frage. Da muss man vielleicht auch erstmal den Brückenschlag zurückmachen. Diese Nahrungsergänzungsmittel, was sollen die denn eigentlich bewirken? Die sollen ja unterstützen beim Training. Die können ja das Training an sich nicht ersetzen. Was ist denn quasi die Wirkung, die Sie mit Ihren Produkten erzielen möchten?
Ja, die können auch die Ernährung nicht ersetzen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Der wichtigste Punkt, wenn wir Sportler beraten, ist erstmal, wie ernährt ihr euch? Wenn jetzt einer herkommt und sagt, ich mache morgens, mittags, abends Fastfood, der braucht gar nicht anfangen. Das heißt, also ich will ja Lücken im System optimieren. Das heißt, die Nahrungsergänzung ist ja nicht mehr und nicht weniger als eine Optimierung der Ernährung, weil ich kann zum Beispiel, ich sag mal ein bisschen so plakativ, ich kann ja Salat ist ja super und Gemüse, aber nicht vom Wettkampf, weil das verdaue ich zum Beispiel schlecht, ja, oder deswegen in der Wettkampfernährung ist Nahrungsergänzung super gut, weil das halt ich weiß, was da drin ist, ich kann es leicht verdauen und so weiter. Es hat also viele Vorteile, diese Zubereitungsform, weil die Proteine zum Beispiel in Proteingetränken sind ja schon gespalten, das heißt besser aufnehmbar im Vergleich zu so einem Schnitzel, sag ich mal, ja, geht schneller in den Körper. Also ich habe viele, viele Vorteile. Aber die ersetzen niemals die gesunde Grundernährung. Das ist Nummer eins. Und B ist, das Wichtigste, was Nahrungsergänzung kann und soll, ist die Regeneration steigern. Das ist das Wichtigste. Dann kommt dazu zum Beispiel im Sommer Mineralienausgleich sorgen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand im Sommer in der Mittagshitze joggen geht, Triathleten, die trainieren den ganzen Tag. Da gibt es keine Pause, da gibt es auch kein Hitzefrei. Ja? Also die trainieren den ganzen Tag, die müssen auf ihren Natriumhaushalt und Mineralhaushalt achten unheimlich. Da die brauchen definitiv Mineralgetränk, während sie laufen. Unabhängig jetzt von diesen Kohlenhydraten oder so, was sie als Energieträger brauchen. Ne? Aber das kommt dann irgendwann ab einer Belastungszeit dazu. Das heißt, es ist einfach ein systematischer Umgang mit Nährstoffen, ganz normal. Und wenn man dann guckt, wenn gesagt wird, ja, Nahrungsergänzung, das ist ja, da könnte ja was drin sein. Wir füllen unsere Shakes, unsere Fertigshakes, also unsere Milchshakes, die mit Protein angereichert, füllen wir da ab, wo sie dann im Supermarkt auch ihre Milch kaufen, gleiche Abfüllanlage. Das heißt, wenn jemand sagt, das ist verunreicht, dann darfst du auch gar keine Milch mehr trinken, weil es für gleiche, aus dem gleichen Rohr kommt das. Ja. Nur unsere ist noch zusätzlich angereichert, also dann quasi vom Inhaltsstoff, vom Rohstoff wertvoller.
Wenn man jetzt aber zum Beispiel nochmal auf Ihre Diäten zurückkommt, ja, die Sie ja mit Aminosäureunterstützung machen, Aminosäure hat ja, oder Aminosäuren haben ja auch eine muskelaufbauende Wirkung irgendwo. Also die wirken ja quasi diesem Muskelschwund, den man eigentlich bei Diäten hat, so ein bisschen entgegen. Ja. Gibt es da irgendeine Gefahr, sagen wir mal, dass das irgendwie als Doping gewertet werden könnte?
Nein, gibt's einfach, kann ich nur Nein sagen. Brauche ich gar nicht weiter zu sagen, nein, gibt's nicht. Also ich habe halt, wenn eine Diät ist ja immer ein Zustand, ein kataboler Zustand. Also es gibt ja zwei Wörter, anabol, aufbauend, katabol, abbauend. Ja. Und die Diät ist per se für den Körper katabol, das heißt abbauend. Das Dumme ist halt, dass der Körper so gestrickt ist, dass er natürlich nicht so dumm ist und seine Fettreserven zuerst los wird, sondern er geht immer erst über die schnell regenerierbaren Sachen, so wie Muskulatur oder sowas. Also das heißt, ich habe dann den Proteinstoffwechsel erst, ich verliere Proteine, damit natürlich auch, das haben ja die Crash-Diäten, haben ja alle den Nachteil, dass ich zuerst, also das Erste, was man verliert die ersten Tage, ist Wasser. Woher kommt das? Aus den Kohlenhydratspeichern, also aus dem Glykogen, weil Glykogen mit Wasser gebunden ist. Mhm. Wenn die Speicher leer gehen, verliere ich natürlich direkt 2-3 Kilo an Gewicht, habe aber am Fett nichts verloren. Das Nächste ist, durch die Hungerphase, die ja dann passiert, verliere ich auch am Proteinumsatz, das heißt, ich verliere auch Muskulatur, ich werde also schwächer. Aber die Muskulatur ist ganz wichtig für den Grundumsatz, auch gerade nach der Diät, weil das meiste vom Grundumsatz, das heißt den Umsatz, den der Körper hat an Kalorien, selbst in Ruhe, wird durch das Organ Muskel geleistet. Und deswegen ist es so wichtig, die Muskulatur zu erhalten. Deswegen ist auch super, wenn man Krafttraining macht zur Diät und nicht Ausdauertraining, weil Ausdauertraining als Add-on auch gut, aber Krafttraining würde ich primär fokussieren. Und dann gleichzeitig, wenn man da zum Beispiel Aminosäuren gibt in gewissem Maße, hat man stoffwechselunterstützende Möglichkeiten, die dann eine Diät wesentlich einfacher und effektiver machen. Das war eigentlich der Hintergedanke meines ersten Diätmodells.
Ich kann es absolut nachvollziehen. Es ist uns auch schön, Sie geben uns hier gleichzeitig noch so ein bisschen Einblick in diese ganzen Diäten, Technologien und was im Körper passiert. Man hat als Hörer hoffentlich den Eindruck, dass man ein bisschen klüger wird hinterher. Ich habe vor allen Dingen, wenn man mal in andere Sportarten geht, Sie als Schwimmer hatten ja, sagen wir mal, immer vor allen Dingen, ja, Schwimmer haben ja immer einen super Körperbau. Ich gucke mir zum Beispiel Skispringer an. Skispringer hungern sich ja runter, bis sie auf dem BMI von 18 oder 17 oder was, wo man ja fast schon, ich sag mal, im Volksmund von Magersucht reden muss. Deswegen mal die Frage jetzt an Sie als Experten, ab wann wird so eine Gewichtsabnahme gesundheitsgefährdend?
Ja, gab ja in der Vergangenheit einige Skispringer, die ein bisschen dran zu knacken hatten, auch psychisch irgendwann. Und einfach so aus dem Gefühl raus, ich will keine Sportart schlecht machen, aber ich finde das sportlich und medizinisch betrachtet schwierig. Das ist nun mal so, dass dieser Sport dieses Opfer quasi schon verlangt, weil mit weniger Gewicht fliegt es natürlich weiter. Und ich persönlich finde es nicht gut.
Es ist auf jeden Fall schwierig. Wie kann man denn sich das vorstellen, wenn man jetzt Sportler ist? Und klar, Sie hatten ja vorhin selber das Beispiel am eigenen Leib geschildert mit 120 Kilo, dass man dann was machen muss, dass das quasi, also Sie haben ja auch gesagt, das waren keine 120 Kilo Muskeln, sondern schon ein bisschen Speck mit dabei, dass man dann abnehmen muss, um die Leistung zu steigern, ist klar. Aber was ist denn zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Maria Riesch im Ski Alpin, die tatsächlich auch an Muskelmasse abgespeckt hat, um schneller zu werden. Wie kann man sich das denn eigentlich vorstellen?
An Muskelmasse abgespeckt und schnell. Die Geschichte kenne ich jetzt nicht. Jetzt weiß ich nicht, was dahinter hängt und warum und wie viel Muskel sie dann hatte tatsächlich oder worum es da geht. Da kann ich jetzt so nichts zu sagen. Aber es gibt natürlich sportartspezifische oder auch dann persönlichkeitsspezifische Strategien, die man dann verfolgt, um dann meinetwegen seine Leistung dann zu steigern. Ne? Und gut, bei mir war es halt, ich bin ja komplett verfettet, als ich dann nur im Krankenhaus rumgesessen hatte und das hatte ja mit einer Muskulatur oder sowas nichts mehr zu tun. Ne?
Ja, das ist natürlich völlig klar. Ja, das Beispiel Maria Riesch ist vielleicht auch ein bisschen weit weg vom Schwimmen. Herr Warnecke, ich möchte aber trotzdem jetzt zum Abschluss Ihrer Produktlinie, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, nochmal die Frage an Sie stellen. Wenn man jetzt als Leistungssportler zu Ihnen kommt, was ist der normale Weg? Sie sagen erstmal, Sie gucken sich an, was derjenige oder diejenige ist. Was können Sie dann weiterempfehlen? Wann empfehlen Sie eine Diät zum Beispiel?
Ja, es ist, wie gesagt, sehr individuell. Eine Diät ist empfohlen, wenn es angebracht ist. Ne? Also es ist nicht immer unbedingt angebracht, aber häufig ist es natürlich so, dass Fettmasse nicht unbedingt die Leistung fördert. Gerade wenn man irgendwo läuft oder Rad fährt oder sonst was, das weiß jeder. Da ist halt das Gewicht das, was man mitschleppt, und da muss man das gesunde Maß treffen. Aber es ist tatsächlich so, dass es dann immer sehr individuell geht. Wir haben ja mittlerweile super viel Erfahrung aus dem Sport. Also ich muss ja jetzt nur nach der Sportart fragen, da weiß ich, ich habe mir am Anfang immer die ganzen Trainingspläne schicken lassen. Ich muss mich nur nach der Sportart, muss ich nur wissen, welche Sportart, dann weiß ich schon ungefähr die Belastung, dann wird man da nochmal ein bisschen spezieller, dann fragt man, wenn ein Problem ist in der Ernährung, das heißt, jemand mit dem, das gibt's häufiger, mit dem Problem kommt, ich bin zu dick, ich kann machen, was ich will, ich esse schon gar nichts mehr und ich nehme nicht ab, dann analysieren wir das, dann finden wir sehr schnell den Fehler, der ist aber immer relativ unterschiedlich, aber dennoch relativ einfach zu finden, dann stellen wir die Athletin oder den Athleten darauf ein und dann ist gut. Aber das Umgekehrte gibt es übrigens auch. Ich betreue eine Athletin, die ist immer zu dünn.
Ne? Das ist natürlich, vor allem wenn so unsere weibliche Hörer das jetzt hören, ist das ein ganz, ganz, ganz spezielles Problem, wenn man immer zu dünn ist.
Ja. Nee, aber wirklich so, weil die ist also sehr angehaucht auf natürliche Ernährung und ja, vegan so ein bisschen und so, und dann muss man sich schon dazu überreden, dass man dann doch auch mal eine richtige Proteinquelle zunimmt, und schwupp gewinnt sie 3 Kilo Masse, also Muskelmasse tatsächlich. Also schwupp nicht, aber durch Training und richtige Substitution macht das dann bei ihr richtig was aus zum Beispiel.
Ja. Auf jeden Fall möchte ich mich aber jetzt, da wir nämlich unsere Interviewzeit schon fast am Ende erreicht haben, bei Ihnen herzlich bedanken, Herr Warnecke. Sie haben aber, weil das jeder Sportler bei uns immer darf, zum Ende des Interviews noch einen Song, den Sie sich wünschen können, denn wir spielen zwischendrin auch ein bisschen Musik. Haben Sie ein Lied, was vielleicht Sie beim Training unterstützt hat oder bei Ihren medizinischen Studien unterstützt hat? Irgendwas, was Ihnen jetzt auf dem Herzen liegt?
Boah, ich habe jetzt keins gerade aktuell.
Was sind Sie eher von so einem Musiktyp? Sind Sie eher jemand, der elektronische Musik hört oder auch alles, was im Radio querbeet kommt, Rockmusik?
Ja, eher so wie, eher was etwas Härteres. Aber mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ich mir jetzt da wünschen könnte, ehrlich gesagt.
Na, dann werden wir jetzt einfach mal unser Archiv nach etwas Härterem durchsuchen und dann gucken wir mal, was es alles noch so gibt. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich bei Marc Warnecke. Nicht nur Weltmeister im Brustschwimmen und Olympiadritter im Brustschwimmen, sondern auch, wie wir gerade gehört haben, Ernährungsmediziner und Entwickler von Diäten und Nahrungsergänzungsmitteln. Es war ein sehr schönes Interview. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
Gerne. Vielen Dank auch.
Nächste Woche geht's an der Stelle natürlich auch wieder weiter mit einer neuen Folge von Sports Heroes. Ihr hört meinsportradio.de und eine schöne Woche noch.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.